SWR 2 zur Person.
Dazu herzlich willkommen. Ich bin Antonia von Schönfeld und begrüße als Gast heute im Studio die Geigerin Franziska Pietsch. Ihre Laufbahn ist eng mit der deutsch-deutschen Geschichte verwoben. Ihre jüngsten Aufnahmen der Prokofjew-Violinkonzerte bekommen begeisterte Kritiken. Begeistert ist die Presse aber auch von den Aufnahmen mit dem Trio Lyrico. Franziska Pietsch spielt gern hochvirtuose Literatur. Neben Prokofjew, Schostakowitsch, Bartok, Strauss, Isaïe. Franziska Pietsch, guten Tag.
Guten Tag.
Wo ist Ihnen heute schon Musik begegnet?
Sie meinen heute Morgen?
Heute Morgen.
In meinem Kopf. In Vorbereitung auf dieses wunderschöne Interview.
Steigen wir ein mit einem Stück für Violine Solo und das führt zunächst ganz kurz auf eine falsche Fährte. Isaïe, der erste Satz Obsession aus der Sonate für Violine Solo mit Franziska Pietsch als Solistin. Und er beginnt wie Bach, er zitiert Bach. Kommt man an Bach einfach nicht vorbei in der Literatur für Violine Solo, Franziska Pietsch?
Diese Frage haben sich vielleicht auch die Komponisten gestellt. Und in der Tat ist es so, nach Bach, nach den 6 Solosonaten von Johann Sebastian Bach kam ja auch lange nichts. Niemand hat sich wirklich getraut, in diese Fußstapfen sozusagen zu treten. Und Isaïe hat es getan. Es ist sicherlich eine Art modernes Echo auch auf diese Sonaten und gleichzeitig eine Hommage an 6 große Violinisten seiner Zeit. Aber das Interessante ja bei ihm ist, dass er ja selber ein großer Geiger war. Aber es gab einen Schicksalsschlag und er konnte nicht mehr spielen. Und wohin mit dieser ganzen kreativen Energie? Er hat nicht nur dirigiert und sehr viel unterrichtet, sondern eben auch dann komponiert. Und zum Glück haben wir diese wunderbaren Solosonaten. Und warum ich persönlich eben auch diese 2. so besonders finde, ist eben genau, dass er sie an Bach anlehnt. Und im Grunde genommen dieser Geist und diese Aura Bachs für mich auf geniale Weise durch dieses ganze Stück wie aus weiter Ferne schweben lässt. Er beginnt, wie wir es gehört haben, natürlich mit diesem ganz konkreten Thema. Und natürlich, es kommt ganz harmonisch, ganz leicht schwebend daher, aber nach ein paar Sekunden macht er etwas Ungeheuerliches. Genau, er zerstört dieses Zitat und wandelt es um in eben diese uralte Sequenz aus der Totenmesse. Und von diesem Moment an trägt diese Sonate unweigerlich die Handschrift Isaïs.
Die Literatur für Solovioline zieht sich ja durch die Jahrhunderte und steht in gewisser Weise immer für sich. Die Kunst des Geigers ist dabei, die Musik sprechen zu lassen. Ist eigentlich sowieso die Kunst des Musikers. Bei wem haben Sie, Franziska Pietsch, das gelernt?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil es natürlich sicherlich ein Zusammenspiel von ganz vielen Faktoren ist. Es ist natürlich in erster Linie die Erfahrung, die man im Laufe eines Lebens sammelt, die Erlebnisse und natürlich seine eigenen Seele, seine eigenen Intentionen, wie man Musik sieht, wie man sie selber gerne hört. Und das ist ja auch das, was wir Interpreten ja versuchen. Wir versuchen im Grunde genommen mit unserer eigenen individuellen Stimme die Intention des Komponisten irgendwie zu vereinen und lebendig werden zu lassen.
Springen wir von der Solovioline gleich in die große solistische Konzertliteratur, und zwar zum ersten Violinkonzert von Sergei Prokofjew. Um eine Geigerin vorzustellen, bietet sich eigentlich der 2. Satz an, das hochvirtuose Scherzo. Sie haben sich für den Kopfsatz entschieden, dieses eher lyrische Andantino. Warum? Wofür steht das für Sie?
Ja, ich glaube, das spiegelt in meinen Augen eigentlich Prokofjew, also die Zeit, in der er dieses Konzert geschrieben hat, viel stärker noch wieder, also viel, viel eher. Es ist ja auch ganz interessant, dass diese beiden Violinkonzerte Anfang und Ende seines Exils markieren. Und dieses erste Konzert schreibt er, man muss sich das vorstellen, noch in Russland, aber mit dem Bewusstsein, dass er auswandern wird.
Also Stichwort Aufbruch.
Richtig. Und es ist ein junger Prokofjew. Ich würde sagen, die sogenannte Sturm- und Drangphase, ja, das ist ein Stück voller Leidenschaft, voller Impulsivität. Und das kommt einfach in diesem ersten Satz für mich. Man muss es einfach fühlen. Und deswegen liebe ich diesen ersten Satz besonders.
Sergei Prokofjew, ein Ausschnitt aus dem ersten Satz Andantinem aus dem Violinkonzert Nummer 1 D-Dur Opus 19. Die Solistin war Franziska Pietsch und sie hat gespielt zusammen mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin unter der Leitung von Christian Macellaro. Christian Macellaro ist seit dieser Spielsaison der Chefdirigent des WDR-Sinfonieorchesters und er gilt auch als passionierter Operndirigent. Hat dieses erste Violinkonzert von Sergei Prokofjew in seinem manchmal spielerischen Dialog, manchmal dramatischen Dialog zwischen Solo und Tutti und Geige und Orchester, an Stellen auch etwas Opernhaftes oder Bildhaftes?
Ja, ich denke sowieso, die Musik von Prokofjew, da kann man sich ganz schnell verlieren in Bildern oder auch, ja, man geht einfach auf eine ganz eigene Reise in der Fantasie.
Sie haben, ich glaube 2017, beide Violinkonzerte eingespielt von Prokofjew, die ja an zwei ganz wichtigen Stellen in seinem Leben geschrieben worden sind. Man kann es vielleicht sagen mit Aufbruch und Zurückkommen. Wenn man das erste studiert und einspielt, muss man das zweite schon mit im Kopf haben?
Nein, in meinem Gefühl nicht. Für mich sind diese beiden Konzerte tatsächlich grundverschieden. Das erste Konzert ist wirklich ein Prokofjew. Nicht nur, dass es natürlich ein junger Prokofjew noch ist, es ist ein lyrischer, es ist ein sehr melancholischer Prokofjew, aber eben in der Ausdrucksweise, die man wirklich fühlen kann, wo nichts dazwischen steht, finde ich. Und im zweiten ist er deutlich älter, es liegen, glaube ich, fast 20 Jahre zwischen diesen beiden Kompositionen und er ist auf dem Weg in Gedanken zurück nach Russland und hat ja doch einiges erlebt. Ich glaube, hier spielen viele Faktoren eine Rolle, warum dieses Konzert so anders ist als das erste.
Es war ja seine freie Entscheidung, nach Jahren in Paris wieder zurückzugehen.
Ja, es war seine freie Entscheidung. Ich meine, viele Kritiker werfen ihm ja bis heute einen gewissen Opportunismus auch vor, was ich persönlich als schwierig empfinde, das so zu formulieren, weil ich denke, wenn man nicht wirklich in so einem System, in so einem brutalen, totalitären System jemals gelebt hat, also am eigenen Leib um die Schwierigkeiten und die Probleme weiß und sie erfahren hat, ist es, glaube ich, sehr schwer zu urteilen, was richtig oder falsch oder ne, ist.
Und das ist ein Urteil von außen.
Genau, es ist ein gewisses Urteil von außen. Und ich glaube, dass Prokofjew schon eine zwiespältige Persönlichkeit war, eine ambivalente Persönlichkeit auch. Und das, was ihn, glaube ich, auch getrieben hat, zurückzugehen, ist eben genau dieser Punkt. Er war in seiner Seele ein Russe.
Also Sehnsucht.
Diese Sehnsucht, doch irgendwie zurückkehren zu wollen, auch mit dem Bewusstsein zu wissen, dass es schwierig werden würde oder wie schwierig es werden würde, wusste man natürlich nicht ganz genau, aber es ist ein Schritt, den er ganz bewusst getan hat. Und in diesem zweiten Konzert ist deswegen in meinen Augen sehr viel strukturierter, sehr viel kopflastiger. Es ist nicht mehr diese Sturm- und Drangphase eines jugendlichen Menschen. Was kostet die Welt? Genau. Sondern man hat schon ein bisschen was erfahren und das spiegelt sich natürlich wieder. Und es ist hier eine wunderbare Atmosphäre, die er schafft, aber es ist eine etwas distanziertere Schönheit, fast etwas Fragiles, fast etwas Eisiges. Ich finde, bei diesem Satz kann man sich unglaublich gut vorstellen, dass man vieles in seinem Herzen verschlossen halten muss und nicht sagen darf. Es kocht, es brodelt ganz tief drin, genauso wie vor 20 Jahren, nur dass man es nicht so deutlich zum Ausdruck bringen kann, sondern wie etwas, was aus weiter Ferne einem zuruft.
Und das Motiv wird immer weitergereicht in die Tiefen des Orchesters. Das war der zweite Satz Andante assai allegretto aus dem zweiten Violinkonzert von Sergei Prokofjew mit der Solistin Franziska Pietsch. Sie ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person und dem Deutschen Symphonieorchester Berlin unter der Leitung von Christian Macellaro. Franziska Pietsch, wir haben jetzt das erste und das zweite Violinkonzert von Sergei Prokofjew nebeneinander gestellt, zwei unterschiedliche Sätze jeweils. Und damit eigentlich schon die Betonung gelenkt vom Thema her auf den Bruch im Leben. Bei Prokofjew Aufbruch und Zurückkommen, diese gut 20 Jahre, die dahinter liegen. Es ist aber auch ein Thema, was Sie selber beschäftigt, was in Ihrer Biografie eng verknüpft mit der Musik ein ganz dominantes Thema ist, glaube ich. Bei Ihnen ist es die deutsch-deutsche Geschichte, Franziska Pietsch. Wir treffen uns heute hier in Köln, ganz im Westen der Bundesrepublik, wo Sie heute leben. Aber aufgewachsen sind Sie in Berlin mit Blick auf die Berliner Philharmonie, aber jenseits der Mauer. Beide Eltern waren Musiker. In welchem Alter hat Ihnen das Gebäude der Berliner Philharmonie etwas gesagt? Wie weit war nah für Sie als Kind?
Ja, in Ost-Berlin war man natürlich ganz dicht dran. Also es gab so viele Orte, wo man eben die Mauer sehen konnte, an der Mauer war. Und die Philharmonie war natürlich, klar, Sinnbild für West-Berlin, ein Musiktempel schlechthin, das wussten wir schon, aber natürlich war er unerreichbar für uns.
Ihre Eltern waren beide Musiker und zwar auch beide Geiger. Wie kommt man dann als Kind auch zur Geige? Es hätte ja auch genau das Gegenteil sein können.
Ja, und vor allem liegt es nahe, dass man denkt, dass die Eltern einem die Geige in die Hand gegeben haben. Und
so war es nicht.
Ja, und genau so war es also nicht bei mir. Ganz im Gegenteil. Also wenn man meinen Eltern Glauben schenken möchte, war es also überhaupt nicht ihre Intention in dem Sinne, dass das Kind wirklich oder wir Kinder wirklich Geige spielen sollten. Aber natürlich, wie es in so einem Musikerhaushalt oft üblich ist, hat man die Kinder natürlich auch, wenn sie noch ganz klein waren, überall mit hingenommen. Also in die Konzerte, in die Proben. Also man war einfach irgendwie dabei. Und es ist tatsächlich ein Erlebnis mit David Oistrach, was mich zur Geige geführt hat. Ich war wirklich.
Sie haben als Kind David Oistrach gehört.
Ja, ich war wirklich erst 4 Jahre alt und etwas an diesem Geigenklang hat mich offensichtlich so fasziniert und berührt. Aus heutiger Sicht würde ich es so formulieren, dass ich, glaube ich, damals etwas davon gespürt habe, nämlich dieses Gefühl, wie kann man auf einem Instrument so singen und gleichzeitig so schön weinen. Und das wollte ich können.
Wie alt waren Sie dann, als Sie angefangen haben?
Ja, ich muss um die 5 Jahre gewesen sein dann. Also eigentlich unmittelbar danach. Ich bin wohl wirklich nach Hause und habe gesagt, ich möchte Geige spielen.
Und dann hat sich relativ bald gezeigt, dass Sie ein besonderes Talent auf diesem Instrument haben. Und das hat sich auch über den engeren Rahmen der Familie hinaus mitgeteilt. Wie ging es dann weiter?
Ja, man könnte es vielleicht so formulieren, der Osten Deutschlands, diese diktatorischen Systeme hatten ja ganz klare Vorstellungen und klare Ideen, wie sie ihren Staat fördern, wie sie, ja,
so ein Talent auch nutzen.
So ein Talent nutzen. Also es ging halt darum, dass dieser Staat wirklich ganz bewusst nach Aushängeschildern gesucht hat, eben in allen möglichen Bereichen wie Sport, Musik, Wissenschaft etc., um eben diesen Staat gebührend und repräsentativ nach außen hin zu spiegeln. Also es hat in der Tat einfach dann sehr schnell begonnen, dass dieses Talent als solches offensichtlich erkannt worden ist. Ich bin mit 11 Jahren in die Klasse von Professor Werner Scholz damals aufgenommen worden, der an der Hochschule unterrichtete. Und das war also die erste große Auszeichnung natürlich. Und nachdem ich dann bei Professor Scholz in der Klasse war, habe ich mit 12 Jahren den Bach-Wettbewerb in Leipzig gewonnen.
Mit 11 haben Sie schon debütiert an der Komischen Oper in
Richtig,
Berlin.
Richtig, das auch. Und das waren eigentlich dann die entscheidenden Steps in einem doch sehr jungen Alter.
Sie sind richtiggehend aufgebaut worden. Ich stelle mir das vor, dass der Tagesplanablauf durchstrukturiert ist, der Unterricht, das Spielen, ein ganz normales Familienleben. Und dann kam es zu einem krassen Bruch, als Ihr Vater, wie war das, im Westen geblieben ist.
Ja, also ich war gerade 14 Jahre und mein Vater, selber Geiger, war auf einer Quartetttournee in Österreich nicht wieder zurückgekommen.
War das geplant, abgesprochen mit der Familie?
Ja, Sie steigen gleich in die Extreme ein, ja.
Ich versuche mir das vorzustellen.
Ja, ja, es ist natürlich, es ist eine berechtigte Frage. Es ist so ein Schritt, muss man planen, glaube ich, wenn man doch eine Familie hat. Und ich habe ja auch noch eine Schwester und meine Mutter war auch Geigerin im Rundfunksymphonieorchester in Ost-Berlin. Also es war natürlich geplant, aber ich habe es doch erst einen Tag vorher erfahren.
Und dann kam es zu ganz tiefgreifenden Konsequenzen.
Ja, man muss sich das so vorstellen, dass tatsächlich über Nacht eigentlich mein Leben sich um 180 Grad gedreht hat. Also ich glaube, die schlimmste und die einschneidendste Erfahrung war, dass eben die gleichen Menschen, angefangen von Herrn Professor Scholz, der ja zum Teil zu uns nach Hause gekommen ist und mich unterrichtet hat. Und er war ja mehr als ein Lehrer. Das muss man sich so vorstellen. Das war ja mein Leben. Es war sein Leben, die Studenten. Ja, und
aber er war auch eine politische Figur.
Richtig.
So, er war Mitglied des Präsidiums des Zentralvorstands der Gewerkschaft Kunst der DDR.
Natürlich. Und dieser gleiche Mann hat, wie gesagt, noch am Tag vorher mich unterrichtet, abends bei uns zu Hause und kannte mich dann eigentlich nicht mehr. Also es heißt, die Menschen, die Freunde, die Förderer wurden über Nacht ganz schlicht zu Feinden.
Das heißt, Sie haben ihn als Beispiel auch dann überhaupt nicht mehr gesehen?
Nein, nein, doch, doch, doch. Der normale Verlauf ist ja dann so gewesen, mein Vater ist nicht mehr wiedergekommen. Meine Mutter hat einen Ausreiseantrag auf Familienzusammenführung gestellt. Und dann kam die Weisung des Ministeriums, dass eben, weil ich ja noch nicht volljährig war, die Schulpflicht bestand sowieso weiterhin. Aber was passiert eben rund um die Geige? Es kam die Weisung, wie gesagt, dass ich weiterhin zu meinem Unterricht gehen muss, jede Woche. Aber die Geige wird nie wieder ausgepackt.
Was haben Sie dann während dieser Stunde gemacht?
Ja, während dieser Stunde gab es dann über diese ganzen Jahre einen mentalen Unterricht. Im Grunde genommen war dieser Unterricht ein bisschen so auf drei Säulen, glaube ich, aufgebaut. Zum einen ging es ganz klar darum, herauszufinden, ob ich oder die Familie doch etwas von diesen Plänen gewusst haben. Das hätte, und das wusste ich eben, ganz klar bedeutet, dass meine Mutter wahrscheinlich sogar ins Gefängnis gegangen wäre. Also dieser Antrag wäre nie angenommen worden. Zum anderen ging es darum, dass mir natürlich der sogenannte bösartige, menschenfeindliche Kapitalismus erklärt wurde. Das heißt, was mich erwarten wird
in der BRD.
Das war der zweite Pfeiler. Und der dritte Pfeiler war, dass er tatsächlich versucht hat, mich zu halten. Also das heißt, wenn ich den Antrag zurückziehe, dann würde mir im Grunde genommen eine große Karriere offenstehen.
Also das wäre dann wieder zurück, nicht auf los, aber an die Stelle, bevor Ihr Vater eben in die BRD gegangen ist.
Ja, dazu muss man vielleicht wissen, dass ich kurz vor dem Menuhin-Wettbewerb in London stand. Also ich wurde
eine große Nummer.
Ja, darauf vorbereitet. Und es brach halt in dem Sinne alles zusammen. Ich wurde über Nacht zu einer Persona non grata, wie man so schön sagt. Es gab natürlich keinen Wettbewerb mehr. Es gab keinerlei öffentliche Auftritte. Es gab einfach nichts mehr.
Mit 16 Jahren haben Sie die Solosonate von Béla Bartók gespielt. Und davon setzen wir jetzt den harschen zweiten Satz, die Fuge, genau an diese Stelle. Béla Bartók, Fuga risoluto non troppo vivo. Und das ist zu hören, Franziska Pietsch. Übrigens eingespielt jetzt erst vor kurzer Zeit. Aber damals, als Sie von Ostberlin nach Westen kamen, mit 16 Jahren haben Sie dieses Stück gespielt. Das ist eine lange Zeit von dem Spielen bis zum Einspielen.
Ja, also es ist tatsächlich ein Stück, was mein Anfang hier im Westen markiert. Mein damaliger Lehrer Ulf Hölscher, Lehrer hier im Westen wieder.
Ein Mentor?
Fast ein Mentor gewesen, hat mir dieses Stück, ich war noch 16 Jahre, tatsächlich als allererstes in die Hand gegeben. Und ich weiß noch, ich höre noch Stimmen, die sagen, ja, ist das nicht ein bisschen zu heftig und zu
schwierig? Man hätte ja jetzt auch was Nettes spielen
können. Man hätte es auch, genau, etwas Schönes spielen können. Und er war sich ganz sicher. Und aus heutiger Sicht, glaube ich, das war genau das Richtige. Weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als ich quasi mich zum ersten Mal mit diesem Werk beschäftigte, sah es ähnlich in meiner Seele aus, wie zu dem Zeitpunkt, als Bartók diese Sonate schrieb. Das heißt,
die Lebensumstände des Komponisten, dass es sich irgendwo gespiegelt hat mit ihrer Verfassung.
Genau, ich würde das so, also ich empfinde es jedenfalls so. Es ist ja sein letztes Werk, es ist sein effektiv letztes vollendetes Werk, das muss man noch dazu sagen. Er ist ja auch übrigens so ähnlich wie Prokofjew ein bisschen aus freien Stücken, nicht unter wirklichem Zugzwang und Druck gegangen. Also es war seine Entscheidung, 1940 zu emigrieren in die USA, weil er einfach den Weg seines geliebten Ungarns in den Faschismus nicht ertragen hat. Und er hat selbst gesagt, es ist der Sprung ins Ungewisse aus dem bewussten Unerträglichen. Aber glücklich geworden ist er nicht. Und ich glaube, es auch hier wieder dieses Beispiel. Ich glaube, dass er seine Seele irgendwo auf dem Weg zwischen Ungarn und Amerika verloren hat. Und in diesem Werk lässt er nicht nur sein eigenes Leben, glaube ich, sondern auch eben das der Zeit noch einmal Revue passieren. Ja, es ist eine Zeit eben voller Krieg, Zerstörung, Wut, Hoffnungslosigkeit, aber eben auch ganz viel Angst. Und das hatte ich gerade hinter mir, und zwar in meiner Seele auf der mentalen Ebene.
Wir gehen jetzt von Bartok zu Johann Sebastian Bach. Wir bleiben beim modernen Instrumentarium und hören das erste Präludium und die erste Fuge aus dem Wohltemperierten Klavier mit Glenn Gould. Warum Glenn Gould?
Also für mich bringt Glenn Gould eine ganz besondere Magie in diese Musik. Wenn er diese Musik spielt, habe ich das Gefühl, ich kann sie fast atmen. Und nicht wie so oft, dass man das Gefühl hat, man läuft ein bisschen durch ein Museum, wo drauf steht, bitte nicht berühren. Wobei sie fantastisch gespielt sein kann. Und das ist etwas, was mich einfach besonders gepackt hat und einfach fasziniert.
Glenn Gould mit Präludium und Fuge C-Dur, Bachwerkverzeichnis 846 aus dem großen, wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach. Franziska Pietsch ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Sie sind Geigerin, Frau Pietsch, aber haben Sie auch Klavier gespielt? Gehörte das einfach dazu?
Ja, das gehörte einfach dazu.
Als Nebenfach dann einfach im Studium, ja, noch in,
also
Ost-Berlin?
In Ost-Berlin, ganz klar. Ich bin ja auf die Spezialschule für Musik gegangen, die ab der 6. Klasse ging. Und man hat von diesem Moment an als Nebenfach einfach ein Instrument wählen müssen. Aber meistens war es eben für uns Streicher das Klavier.
Als Sie hier in den Westen kamen, 1986?
Mai 1986, ja.
Als dieses System für Sie zusammengebrochen war, schon 2 Jahre vorher, wie standen Sie da zur Musik, als der Geigenunterricht weggefallen war, als der Vater eben in den Westen sich abgesetzt hatte? Gab es da einen Moment, wo sich die Kernfrage gestellt hat, warum mache ich eigentlich Musik?
Absolut. Das war sicherlich die entscheidendste Kreuzung überhaupt in meinem Leben. Denn Sie müssen sich vorstellen, in diesem Alter gab es ja eigentlich nur die Musik. Und auf einmal, niemand hat sich für mich interessiert. Alles brach über Nacht, wie gesagt, weg. Ich hätte ja auch eigentlich die Geige einpacken können. Ich hätte sagen können, gut, wunderbar, endlich kann ich ein ganz normales Kind werden.
Und vorher hat man sich dann vor allem für ihr Talent
interessiert. Richtig, so. Und natürlich stand das definitiv nie zur Debatte. Also selbst wenn das vielleicht ein Funke mal war, wie so ein Blitz, aber natürlich nie wirklich. Und in diesem Augenblick musste und war ich gezwungen, mir genau diese Fragen zu stellen. Also Fragen, die eigentlich ein Mensch sich ein bisschen später stellt. Nämlich,
14 ist jung.
Ja, warum mache ich überhaupt Musik? Und warum brauchen wir Kunst überhaupt im Allgemeinen? Also das heißt, die großen Sinnfragen des Lebens. Und über diese Auseinandersetzung mit diesen doch eigentlich großen Fragen. Ich musste meinen eigenen Weg finden in dieser schwierigen Situation und bin vor allem zwei Wege gegangen. Und der eine Weg führte dahin, dass ich mich gefragt habe und gesucht habe nach anderen Menschen, nach anderen Persönlichkeiten, Künstlern, die vielleicht in einer ähnlichen Situation waren, um eben herauszufinden, was hat ihnen geholfen, eben unbeirrt ihren Weg weiterzugehen und eben nicht zu verzweifeln, an ihrer Passion zu glauben und festzuhalten.
Wer hat für Sie dazu gehört?
Ja, und da lag es eben nah, nach Russland zu gehen, nach Osteuropa, weil auch politisch gesehen war ja nun mal Russland unser großer Bruder. Und mir war klar, ich würde dort Antworten finden. Und allen voran Schostakowitsch. Und Schostakowitsch ist ja vielleicht das krasseste Beispiel überhaupt, denn kaum jemand hat so gelitten unter diesem System, gerade unter der stalinistischen Herrschaft, wie Schostakowitsch. Und je mehr ich eigentlich in sein Leben und in seine Musik eingetaucht bin, habe ich irgendwann verstanden, dass es hier um etwas ganz anderes geht, als um eben dieses Thema schneller, weiter, höher. Das heißt, man wird als Kind mit einem besonderen Talent natürlich in erster Linie virtuos ausgebildet, aber niemand spricht mit einem über die eigentliche Sache dahinter, über die eigentliche Botschaft, warum machen wir überhaupt Musik.
Schostakowitsch hat seine Sonate für Violine und Klavier Opus 134 1968 geschrieben. Es ist sein letztes Werk. Hat es vielleicht auch etwas von, in seiner Gebrochenheit, von einem Resümee, von einem Punkt?
Absolut, absolut. Es ist ein düsteres, es ist eine schwermütige Sonate. Er schreibt sie auf dem, muss man sich vorstellen, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges.
1968,
und, ja. Genau, und im Schatten seines sich neigenden Lebens. Und ich denke, es ist eine musikalische Sprache, die fast ausgehöhlt zu sein scheint durch Revolution und zwei Weltkriege. Ja, es ist eine spartanische und, wie ich finde, auch fast eine persönliche Klage. Und da ist keine Hoffnung mehr. Die Musik von Schostakowitsch wiegt schwer wie Blei. Und wenn man das selber spielt und da eintaucht, ist man danach einfach, es ist unmöglich, etwas anderes zu spielen. So zehrt diese Musik.
Sie haben die Schostakowitsch-Sonate eingespielt mit Ihrem jetzigen Klavierpartner Josu de Solaun. Wir hören den ersten Satz, das Andante. Das letzte Werk von Dmitri Schostakowitsch, die Violinsonate von 1968. Hier der erste Satz, gespielt von meinem Gast heute im Studio in SWR 2 zur Person, Franziska Pietsch. Franziska Pietsch, Sie waren, nachdem Sie hier im Westen angekommen sind, dann für ein paar Jahre in New York an der Juilliard School of Music bei Dorothy DeLay. Dann standen Ihnen eigentlich die Türen offen für eine Solistenlaufbahn. Sie haben sie aber zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht durchschritten. Was kam dann?
Damals, als ich von New York wieder zurück nach Deutschland bin, ja auch schon während eigentlich der Zeit in New York und auch davor, war ich wieder zu Hause auf den großen Bühnen. In dem Augenblick, als ich eigentlich im Westen hier ankam, 1986.
Also direkt aus Ost-Berlin.
Ja, ging es eigentlich nahtlos weiter, weil mein Niveau konnte ich offensichtlich halten selber und hatte tatsächlich eben dieses unglaubliche Glück, in eine große Agentur aufgenommen zu werden. War dann währenddessen eben immer wieder intermittierend richtig in Amerika, habe aber schon gespielt, hier wieder im Westen als Solistin. Und es gab den Zeitpunkt, dass ich gespürt habe, dass sich etwas wieder wiederholt.
Hatte das einen gewissen Automatismus?
Ja, genau. Es war ein Gefühl, als würde wieder eigentlich nur mein Talent benutzt werden und der Mensch dahinter irgendwie schien austauschbar. Und dieses Gefühl, das schlich sich einfach ein und hat mich zutiefst unglücklich gemacht. Es stand ja in einer Verbindung zu meinem Erlebten. Das heißt, ich hatte mir damals geschworen, nie wieder fremdbestimmt zu sein. Und ich habe einfach begriffen, dass das Wort Karriere, Erfolg, Karriere für mich nach wie vor belastet war.
Sie sind von dieser Gradlinigkeit dann auch weggegangen.
Ja, man kann auch wirklich sagen, der Erfolg in dem Sinne war zu diesem Zeitpunkt für mich nicht wirklich wichtig. Ich habe vielmehr gespürt, es gab eine Verletzung, es gab doch eine Wunde, die eben noch nicht geheilt war. Und aus diesem Grund bin ich instinktiv andere Wege mit der Geige gegangen, bin als Konzertmeister in ein Orchester, habe bewusst angefangen, Kammermusik zu machen. Und das waren Räume, die unbelastet waren.
Wenn ich die Anzahl der Aufnahmen anschaue, die Sie in den letzten Jahren auf den Markt gebracht haben, dann sind das innerhalb von 7 Jahren 9 Aufnahmen. Das spricht für eine unbändige, vielleicht jetzt etwas später oder nach auch der Familienphase, angestoßene Energiephase. Das ist also allein das Repertoire an Stücken, die Sie spielen. Das sind sehr viele, sehr anspruchsvoll, sehr kraftvoll. Allein dieses Pensum zu schaffen, das wirkt ja, als ob da irgendein Knoten vielleicht auch geplatzt sei.
Ja, absolut. Deswegen sage ich ja, ich glaube, ich brauchte einfach diese Zeit. Und das ist, glaube ich, das empfinde ich tatsächlich auch als ein Geschenk irgendwie vom Schicksal oder von wo auch immer her, dass ich diesen Raum mir gegeben habe. Und in dem Augenblick, wo ich das Gefühl hatte, tatsächlich, dass sich die Wunde geschlossen hat, in dem Augenblick war ich bereit.
Franziska Pietsch, Ihr erstes festes Kammermusikensemble war das Trio Testore. Ich glaube, im Jahr 2000 gegründet, ein Klaviertrio. Wie kam es dazu?
Ja, das war eben in Verbindung mit der Suche auch nach meinem ganz individuellen Weg. Nachdem ich dann die Konzertmeisterstelle in Wuppertal angetreten hatte, wuchs einfach dieser Wunsch, wirklich professionell und ganz konkret Kammermusik zu machen, was eben auch bis dahin ja nicht wirklich mein Weg war. Das ist etwas, was ich wirklich ganz bewusst in mir wahrgenommen habe, glaube ich auch auf der Suche einfach nach einem anderen Ausdruck mit der Geige. Also eben weg von diesem wirklich rein solistischen Spiel. Das ist eine eigene Welt.
Ein ganz anderes Genre.
Ja, und Klaviertrio ist natürlich prädestiniert. Es ist einfach eine fantastische Literatur. Und ich habe dann eben zwei auch da wunderbare Partner gefunden und wir haben intensiv begonnen eben mit dieser Arbeit.
Und der Name Trio Testore verweist ja auf den italienischen Geigenbauer. Sie spielen eine Testore. Und der Cellist, war das dann Zufall?
Das war auch absoluter Zufall und es ist so ein schöner Zufall, dass wir uns begegnet sind und er sieht meine Geige und er sagt, spielst du etwa eine Testore? Und ich sag ja. Und dann guck mal, was ich spiele. Und das war wie so ein Omen, so ein gutes Omen schon mal. Ja, man hat tatsächlich das Gefühl, dass es eine Klangfamilie ist.
Sie haben da zusammengespielt mit der Pianistin
Frau Schweiger und ihrem Mann Hans-Christian Schweiger, der eine Professur in Aachen hat.
Und sind zusammen eingetaucht in Brahms. Thank you. Johannes Brahms, Scherzo Presto aus dem zweiten Klaviertrio C-Dur Opus 87, eingespielt hier mit dem Trio Testore, und die beiden Streicher spielen beide ein Testore-Instrument. Wann, Franziska Pietsch, haben Sie zu Ihrer Geige gefunden? Das ist doch immer eine ganz besondere Entscheidung, Möglichkeit und einfach wichtig für eine Musikerlaufbahn.
Ja, das ist richtig. Ich habe, das muss ich tatsächlich sagen, immer Glück gehabt, auf wunderbaren Instrumenten spielen zu können. Und es stellte sich natürlich irgendwann die Frage nach einem eigenen Instrument. Und wie viele vielleicht wissen, ist es schon eine sehr kostspielige Angelegenheit, ein wirklich gutes Instrument selber zu besitzen. Und mein Herz tendierte immer schon zu den alten Instrumenten und zu dem wirklich typischen italienischen Klang. Obwohl ich zwischendurch immer wieder auch anderes, auch neue Instrumente ausprobiert habe, und es ist wirklich auch fantastische, gerade neue Instrumente mittlerweile gibt, aber mein Herz schlägt doch für die alten Italiener. Und so bin ich auf die Suche gegangen und habe diese Geige gefunden.
Springen wir vielleicht jetzt zu dem Trio Lirico, und zwar ein Streichtrio. Woher waren Sie beim Klaviertrio?
Wenn man einen solistischen Weg einschlägt, ist das Klavier einfach präsent. Ja, man spielt entweder mit Orchester oder in Zusammenhang mit einem Klavier. Und die sogenannte reine Streicherformation wäre ja als Krönung natürlich das Quartett gewesen. Das ist definitiv nicht mein Weg, sollte nicht mein Weg sein. Aber ich habe es immer geliebt. Und es war immer ein Wunsch, irgendwann irgendetwas in der Richtung zu machen. Und Quartett, das ist eine Lebensaufgabe, das ist illusorisch. Also gab es nur diesen wunderbaren Kompromiss mit dem Streichtrio. Und auch wenn es eine kleine, feine Nebennische ist sozusagen, ist es doch erstaunlich, was man mit diesen drei Menschen trotzdem schaffen kann.
Und wie viel Literatur es gibt.
Ja, und wie viel Literatur es doch am Ende gibt. Und spiele mit zwei wunderbaren Musikern zusammen. Die Bratschistin, die Sophia Reuter, mit ihr verbindet mich eine ganz spezielle Beziehung, weil wir eben beide in Ost-Berlin groß geworden sind und aufgewachsen sind. Und es sollte so sein, dass wir tatsächlich am Ende professionell in diesem Trio zusammenspielen. Und das finde ich persönlich als ein wunderbares Geschenk.
Aus der Aufnahme mit dem Trio Lirico hören wir aus dem Streichtrio Opus 48 von Mieczysław Weinberg einen Satz. Der erste Satz aus dem Streichtrio Opus 48 von Mieczysław Weinberg, gespielt hier von dem Trio Lirico. Und da sind Sie die Geigerin, Franziska Pietsch. Wie sind Sie als Trio auf diese Literatur gekommen?
Ja, als Streichtrio sind wir natürlich nicht so gut aufgestellt wie mit dem Klaviertrio und anderen Formationen. Es ist tatsächlich so, dass zwischen Beethoven und das beginnende neue, also 20. Jahrhundert, dazwischen ist einfach nicht viel für diese Gattung geschrieben worden. Also eigentlich haben die ganzen Romantiker sich nicht daran gewagt, vielleicht weil sie tatsächlich den Eindruck hatten, es ist eine zu dünne Besetzung. Ich weiß es nicht.
Sie ist ganz rund, aber es fehlt das kräftige Klavier.
Genau. Und wir sagen mal, Max Reger zum Beispiel hat eben die romantischen Streichtrios geschrieben. Aber so richtig interessant und spannend wird es eben wieder im neuen Jahrhundert, im 20. Jahrhundert. Und da gibt es unglaublich viele interessante Sachen. Und Weinberg gehört allen voran dazu.
Wir schlagen jetzt den Bogen zu einer anderen Gattung nochmal und kommen zu Gustav Mahler. Wie passt der da hinein?
Gustav Mahler ist ein Komponist, der mich auch schon ganz lange beschäftigt und zu dem ich eine ganz eigene und ganz besondere Beziehung aufgebaut habe. Vielleicht liegt es auch daran, dass er ja auch irgendwo ein zwiespältiger Mensch war.
Auch hier wieder haben wir Abgründe,
genau.
Brüche.
Er bewegte sich ja zwischen zwei Jahrhunderten. Und was mich, glaube ich, am meisten fasziniert, ist, dass er diesem großen musikalischen ausgehenden Jahrhundert in meinen Augen eine Krone aufgesetzt hat. Es ist alles schon mal da gewesen. Was sollte jetzt noch kommen?
Haben Sie als Orchestermusikerin Mahler gespielt?
Ja. Und das ist eben auch eine Erfahrung, die man natürlich sonst niemals, also wenn ich jetzt diesen Weg nicht eingeschlagen hätte, niemals gemacht hätte. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich es von außen höre oder ob ich mittendrin sitze und tatsächlich ein Teil des Ganzen bin.
Das betrifft die Sinfonien genauso?
Natürlich. Natürlich.
Orchesterlieder.
Richtig. Was mich aber eben auch an Mahler besonders fasziniert, ist diese Kombination, dass er immer wieder Literatur, die ihn offensichtlich auch beschäftigt hat, eben sehr beschäftigt hat, in Verbindung mit Musik gebracht hat. Das ist etwas, was mich persönlich auch begleitet.
Sie schreiben auch Gedichte.
Genau.
Sie sind also auch eine Frau des Wortes.
Genau. Und ich glaube, das ist auch etwas, einfach was mich fasziniert hat. Wie es schafft, so eine einzelne, individuelle, zerbrechliche Stimme immer wieder in Einklang zu bringen mit Orchester.
Mit den Kindertotenliedern von Gustav Mahler ist das Zerbrechliche natürlich einfach auch immanent. Er hatte ja geschrieben auf diese unglaubliche Zahl von über 400 Kindertotenlieder als Gedichte von Friedrich Rückert, die wiederum Rückert eben aus dem eigenen Erleben heraus, ich glaube, er hat innerhalb von einem Jahr zwei kleine Kinder verloren, geschrieben hat. Und Mahler transportiert das dann in den Klangkörper Orchester und Stimme.
Genau, also was er hier schafft, ist eine unglaublich intime, hochsensible, aber eben auch universelle Aura, die er schafft. Und warum mich diese Lieder besonders berühren, weil sie auch irgendwo mit meiner eigenen Geschichte etwas zu tun haben. Ich habe zwei Kinder verloren. Also das heißt, dieses Thema Kindesverlust ist also auch in meinem eigenen Leben sehr präsent. Und es ist ja eine der widersprüchlichsten Fragen überhaupt, die man sich bei diesem Thema oder bei diesen Liedern stellt. Wieso Mahler ausgerechnet in seiner glücklichsten Phase,
da sprangen die Kinder noch im Garten rum.
Richtig. Sich mit derart mit diesem Thema beschäftigt hat und diese Lieder geschrieben hat. Und
aber diese Musik wirkt wirklich so, als ob er Teil der Erfahrung wäre.
Ja, und ich glaube, eine der Antworten könnte sein, gerade deshalb.
Nun will die Sonne so hell aufgehen, aus den Kindertotenliedern von Gustav Mahler, interpretiert hier von Thomas Hampson und den Wiener Philharmonikern, und die Leitung hatte Leonard Bernstein. Franziska Pietsch, wir sind durch Kammermusik, Orchesterliteratur und Solokonzerte gegangen. Was sie immer begleitet hat als Gattung, ist die klassische Kombination von Klavier und Violine. Sie sind jetzt mit ihrem neuen Klavierpartner Josu de Solaun auf neuen Wegen und haben ein Konzert eingespielt, einen Live-Mitschnitt, von dem wir einen Ausschnitt hören werden gleich, im Oktober, in dem sie Claude Debussy spielen, unter anderem französische Sonaten, und das auf eine ganz neue Weise auch präsentieren, das Konzert. Was ist das für eine Idee? Was steht dahinter?
Ja, also bei diesem neuen Projekt gehe ich gemeinsam mit meinem Pianisten und einem Schauspieler auf eine ganz spezielle Reise zwischen Wort und Musik.
Volker Hanisch haben Sie
engagieren können? Genau, Volker Hanisch war als Schauspieler dabei. Und entstanden ist dieses Projekt in Verbindung mit der Themenagentur Musik etc. in Lübeck. Und mein Wunsch ist es eben, das Publikum nicht nur mit auf die Reise in die Musik zu nehmen, sondern in die Zeit der jeweiligen Komponisten, in die Komponisten selbst, in die Gedanken, in die Hintergründe, zum Teil auch Abgründe, einfach mit aus meiner Sicht einzutauchen. Und die Menschen eben noch anders mitzunehmen, diesen Geist in dieser Musik überhaupt annähernd richtig verstehen zu können.
Und ich glaube, heißt, sie führen das Publikum ran, indem sie nicht nur die Musik interpretieren, spielen, sondern selbst moderieren, ja. Hintergründe dazugeben, aber eben auch Literatur. Und das sind ja Gedichte, aber auch Briefstellen. Also man kommt dem Menschen näher.
Das ist einfach ein Wunsch, der schon lange in mir eigentlich wohnt. Aber wie so oft braucht es eben eine gewisse Situation oder eine Initialzündung, damit man vielleicht diesen Weg auch tatsächlich beschreitet oder auch überhaupt die Möglichkeit hat, ihn zu gehen.
Und wie reagiert das Publikum darauf?
Also es war, glaube ich, ein ganz großer Erfolg. Also es gab unmittelbar danach, auch vom Deutschlandfunk übrigens selber,
das Konzert mitgeschnitten hat,
die Resonanz, dass man tatsächlich das so noch nicht gehört oder erlebt hat. Was ich vielleicht dazu sagen muss noch, es ist ja schon auch ein bisschen eine Art wie Musiktheater, was ich versuche auf die Bühne zu bringen.
Das sind verschiedene Bausteine.
Ja, genau. Aber auch zum Beispiel, dass man eben sagt, vor der Pause sitzt der Schauspieler im Publikum. Also er ist noch gar nicht mit auf dem Podium. Und nach der Pause ist er mit auf dem Podium. Also das heißt, es ist in gewisser Weise auch eine Regie dabei, um es einfach anschaulich und interessant zu machen.
Claude Debussy, der erste Satz Allegro Vivo aus der Sonate für Violine und Klavier G-Moll mit Franziska Pietsch Violine und Josu de Solaun Klavier. Und das war ein Ausschnitt aus dem Konzert vom 8.10.2019 in Lübeck, mitgeschnitten vom Deutschlandfunk. Franziska Pietsch, Sie haben mit Josu de Solaun einige russische Werke aufgenommen, die Sonate von Schostakowitsch, auch die Sonate von Richard Strauss, übrigens eine interessante Kombination auf einer CD, und wenden sich jetzt nach Westen. Da gibt es natürlich die klassische alte Achse Paris-Moskau oder Frankreich-Russland. Wie kommt jetzt in Ihrem Lebensablauf Frankreich so nah?
Ja, ich glaube, es ist gar nicht mal die wirklich konkret und bewusst die Achse Paris-Moskau, wobei das tatsächlich nahe liegt. Aber ich denke, es hat auch etwas wieder mit meiner ganz eigenen Entwicklung zu tun. Diese intensive Arbeit mit dieser osteuropäischen Musik hat, glaube ich, gerade jetzt mit der Aufnahme der Schostakowitsch-Sonate irgendwo einen sehr tiefen Punkt erreicht oder vielleicht den tiefsten. Das heißt, ich hatte wirklich das Gefühl, am Ende so stark und so intensiv mich mit der Seele und dem Geist Schostakowitschs verbunden zu fühlen, dass etwas instinktiv in mir mich in das Licht zurücktragen wollte. Glaube ich. Und in Verbindung auch mit eben Josso de Solaun sind wir eigentlich relativ schnell zu dieser Entscheidung gekommen, nach Frankreich zu gehen, in das Land der Farben und des Lichtes.
Lag das auf der Hand? War das jetzt...
Ich glaube, ich musste diesen Weg gehen. Und es war auch immer eben ein Wunsch, schon lange ein Wunsch, tatsächlich einiges davon auch aufzunehmen und in Verbindung mit meinen eigenen Erlebnissen zu füllen. Ich glaube, alles im Leben hat tatsächlich irgendwo auch seine Zeit. Und so intensiv, wie ich eingestiegen bin und eingetaucht bin in diesem Bereich, ist es ganz klar, es gibt einfach irgendwo eine Grenze. Und es ist wie ein, wenn man einen Roman schreibt, glaube ich, und den letzten Satz geschrieben hat. Erstmal, dann weiß man das, man fühlt das. Und man hat auch so viel gegeben. Ich hatte in dem Augenblick wirklich jetzt alles gegeben, und da reingegeben, was ich zu geben hatte. Ich war jetzt bereit und ich bin bereit, einfach in das Licht zu gehen.
Und eine neue Seite aufzuschlagen.
Ja.
Nach dem Konzert, vielleicht auch schon parallel, haben Sie eine neue CD eingespielt mit französischen Sonaten von Gabriel Fauré, von Claude Debussy. Was kommt da noch mit dazu?
Poulenc und Ravel.
Die Sonate von Francis Poulenc wird ja nicht so oft gespielt. Ich habe frisch aus der Tonmeisterei von ihrem Label Audite die Poulenc, die ersten beiden Sätze, schon mal hören dürfen. Und wir werden gleich in den ersten Satz zum Abschluss der Sendung auch hineinhören, der mich wirklich begeistert. Das ist ganz tolle Musik, ganz große Musik.
Ja, also Poulenc ist auf jeden Fall das dramatischste und auch scheinbar das ergreifendste Werk. Fauré ist auch wieder eine ganz andere Welt und Ravel auch wieder. Also ich denke, es hat mich einfach fasziniert.
Das ist jetzt das jüngste Projekt. Mhm. Nächstes Jahr wird die CD auf den Markt kommen. Was steht an Projekten an im nächsten Jahr 2020?
In erster Linie werde ich eben dieses neue Projekt in Verbindung mit der Themenagentur in Lübeck weiter vorantreiben. Aber es gibt noch etwas anderes, worüber ich mich sehr freue. Und zwar werde ich bei einem ersten Ballett- und Klassikfestival in Kuşadası in der Türkei dabei sein. Und auch hier geht es wieder darum oder überhaupt darum, ein bisschen weiter meinen Wunsch in Erfüllung zu bringen, indem wir die verschiedenen Künste zusammenbringen. Ja, also es wird gemeinsam mit einer Geigerin aus China und einer Malerin und Tänzerin, die in zwei Kulturen zu Hause ist, werden wir Masterclasses anbieten und natürlich in Verbindung mit Konzerten in allen möglichen Formationen. Also mein Wunsch ist es, einen Ort zu schaffen voller Inspiration und Kreativität, nicht nur für junge Menschen, sondern eben auch in Verbindung mit verschiedenen Kulturen.
Und vor allem höre ich daraus ohne Grenzen.
Ohne Grenzen, ja.
Der erste Satz, Allegro con fuoco, aus der Sonate für Violine und Klavier, Opus 119 von Francis Poulenc, mit der Geigerin Franziska Pietsch und Josso de Solaun am Klavier. Und Franziska Pietsch war heute auch Gast in SWR 2 zur Person. Sie können, wenn Sie mögen, die Sendung in einer Online-Fassung auf unserer Homepage swr2.de nochmal nachhören und sie ist auch nachzuhören auf unserer SWR2-App. Hier geht es im Programm gleich nach den Nachrichten weiter mit dem Magazin Lesenswert. Ich bin Antoni von Schönfeld, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Sonntag.